Fünftes Kapitel. Am Abend der Vorladung lernte ich und fühlte mich noch immer unbehaglich wegen meines schrecklichen Verhaltens, erwartete jedoch nichts Katastrophaleres als einen Punkt. Ich prägte mir Geographie ein, Bongo im Kongo und sein bewundernswertes Haus auf Stelzen, während Ntombi kleine Plus- und Minuszeichen in eine Tabelle eintrug, die die Ladung der Elemente im Periodensystem symbolisierten. Margaret Shales, eine Aufsichtsschülerin aus der 6. Klasse, trat lautlos ein. Deswegen hörten wir weder das warnende Wispern ihrer Strumpfhose noch das Tappen ihrer Lederpumps auf den grauen Fliesen. Sie flüsterte kurz mit der anderen Aufsichtsschülerin, Stephanie, die uns an diesem Abend beaufsichtigte. Letztere blickte ausdruckslos drein und nickte. Margaret sah niemanden an, als sie den Gang zwischen den zwei Reihen von Schreibtischen entlang ging. Ich las immer wieder denselben Satz über die Schlangenarten, die Bongo und seine Eltern geschickt mieden. Diese Konzentration erforderte große Anstrengung, da ich nach dem Prinzip arbeitete, dass Margaret mich ignorieren würde, wenn ich sie ignorierte. »Schwester Emmanuel will dich sehen«, sagte die Aufsichtsschülerin. »Bitte, Miss Plato, dich vor dem Ende der Freizeit für eine Viertelstunde zu entschuldigen.« Als sie sprach, stand sie an einer Stelle zwischen mir und Ntombi. Meine Mitbewohnerin saß hinter mir in der rechten Reihe. Sobald Margaret angefangen hatte, etwas zu sagen, resignierte ich. Sie hatten jedes Recht, mich herauszuholen, da nicht zu leugnen war, dass ich getan hatte, was ich getan hatte. Ich war jedoch nicht darauf vorbereitet, dass sie sich auch an Ntombi wandte. Es war ein fürchterlicher Augenblick. Wir wurden herausgegriffen, und ich fühlte mich jämmerlich schuldig, weil ich der Grund dafür war. Genau wie Netzei. Wegen Leuten wie meiner Schwester wurden wir alle des Terrorismus verdächtigt. Jetzt tat ich das Gleiche wie meine Schwester. Mir geht es nicht gut, deswegen geht es auch dir nicht gut. Das war die neue Philosophie. Als wir uns dem Büro der Schwester näherten und bedauerten, den Rest der Freizeit zu versäumen, bemerkten Ntombi und ich sofort, dass wir nicht allein waren. Brynhilda und Patience spähten aus einem Durchgang in unsere Richtung. Hinter ihnen, als wollten sie sich vor dem hellen weißen Licht im Foyer verstecken, sah man gerade noch Irene und Anastasia. Margaret stand wartend bei ihnen. Als Ntombi und ich kamen, zog sie sich in die Dunkelheit zurück. Wir, die Bewohnerinnen des letzten Zimmers im St. Ignatius-Flur, standen lange Zeit vor dem Büro der Schwester, ohne etwas zu sagen. Als sie etwas sagte, war ich froh, dass sie es war, meine Mitschülerin und nicht ich, die ärgerlich genug war, um ihrer Frustration Luft zu machen. »Leute!« Ntombi zog die Lippen nach unten, um das Wort auszuspucken. »Die sich etwas erlauben wollen, als wären sie es gewesen, die es sich zuerst verboten haben. Leute, die hoch, hoch, hoch hinaus wollen. Jetzt schaut, wo wir alle gelandet sind.« Sie starrte mich wütend an. »Kannst du sie hin und her schwingen?« Wir hörten die Frage leise. Die gebrüllte Frage von anderen Schülerinnen, die im St. Ignatius-Flur Dampf abließen. Um mich vom Geschehen abzulenken, konzentrierte ich mich auf den fröhlichen Lärm, der aus dem Bad der Juniorinnen drang. Das Bad war in der Nähe, am Ende des Korridors und links von uns. In Sacred Heart gab es eine unbestimmte halbe Stunde zwischen Freizeit und Gebet. Die Schülerinnen der unteren und mittleren Klassen verbrachten die Freizeit in der Turnhalle, was bedeutete, dass auch Sissy Anastasia und unsere Mittelschülerinnen dabei waren, die zu groß wirkten und nicht dazu passten. Die Turnhalle war mit einem Pferd, Matten und Seilen ausgestattet, die von der Decke hingen. Nach einer Stunde Lernen von lateinischen Verben und seltsamen, wenn nicht zweifelhaften geografischen Übungen jagten wir uns gegenseitig, schlugen Räder, versuchten über das Pferd zu springen und ein paar der furchtloseren Mädchen schwangen an den Seilen. Sie schrien, wenn sie flogen und der Schwerkraft trotzten, tauschten ihre Identitäten aus. »Du, Jane! Ich, Tarzan!« Tarzan war ein Mann, dessen Bekanntschaft ich erst kürzlich gemacht hatte. Ich würde mich nicht an diese Seile hängen, die hoch wie ein Bein vor dem Mond schwangen, einem Mond, der in einem Bogen über die Berge zog. Aber wir sangen dieses alberne Lied heimlich in der Turnhalle, mit dem verrückten Gefühl, wagemutig und ungehörig zu sein, und trugen es hinaus in den Flur. Je weiter man sich von den Autoritäten entfernte, umso lauter konnte man singen. Das Bad war ein gutes Auditorium. Bis jetzt war ich immer vor den hölzernen Schwingtüren stehen geblieben und hatte leise mitgesungen, während ich mich umschaute, um es Plato zu entgehen. »Hast du Hängetitten?« schrien die jungen Damen. Der Klang schwebte leise wie ein Wiegenlied auf der ruhigen Abendluft heran. »Prüf es in 3 Schritten. Hast du welche, reichen sie? Erstens dir bis an die Knie. Zweitens kannst du sie dagegen dir auch auf die Schulter legen. Drittens muss dir noch gelingen, sie in Schleifenform zu bringen. Schaffst du das? Na bitte! Hallo, Hängetitte!« erklang die letzte triumphierende Zeile. Ntombi wandte mir den Rücken zu und ich ihr meinen, als wäre sie mir egal. Irene, der Dinge wie Vorladungen und Mangel an Anstand tatsächlich egal waren, summte mit der Badezimmerbrigade mit. »Stellt euch vor«, flüsterte sie, als im Bad kurz Stille herrschte, »wenn Emma herauskäme und wir fangen alle an zu singen.« Die Erstklässlerin hob eine Hand an den Mund. Sie kicherte leise und prustend. Anastasia sah das junge Mädchen mitleidig an. »Das Problem«, sagte sie ernst, »unser Problem sind Leute, die nichts wissen, aber glauben, sie wüssten alles. Doch wenn man hinschaut, sieht man, dass da nichts ist.« Es war die Sorte Kommentar, die allen Unbehagen bereitete. Irene hörte auf zu kichern und lehnte sich an die Wand des Büros. Der fröhliche Ausdruck auf ihrem Gesicht war verschwunden. Stattdessen blickte sie aufgebracht und verwirrt drein. »Albernes Kind«, dachte ich. »Blöde Frauen. Die Dummköpfe, die ein Abwassersystem nicht anständig benutzen konnten. Wenn sie nur bewiesen hätten, dass sie Erfahrung mit diesen Vorrichtungen hatten, gäbe es bestimmt keine Verbote. Für niemanden, für kein Bad. Wären diese Mädchen, mit denen ich mich identifizieren musste, fähiger, wären diese Bäder für alle zugänglich. Niemand müsste gedemütigt hier stehen. Und ich musste jetzt hier sein, obwohl ich bei meinem Onkel die angemessene Erziehung erhalten hatte. Oh, ich verspürte ein erneutes Aufwallen von Antipathie für die Mädchen aus meinem Zimmer. Sie hat nach der Freizeit gesagt. Anastasia wurde immer unruhiger. Sie schaute sich ratlos um. Was sollen wir tun? Sollen wir klopfen? Mann, murmelte Irene. Mann, kommt schon, Mädchen, was seid ihr? Wir starrten sie alle an, forderten sie heraus, Taten folgen zu lassen. Zu unserer Ungläubigkeit, ja zu unserem Entsetzen, hob sie die Hand, ballte sie zur Faust und schlug gegen die Tür. Niemand außer Irene holte Luft, bis geantwortet wurde. »Herein«, wies uns die Stimme der Schwester an und ermöglichte uns, zu tun, was uns jetzt befohlen worden war. »Ich dachte schon, ihr würdet es nie mehr schaffen«, sagte unsere Direktorin deutlich amüsiert. »Kommt herein«, empfahl sie uns, als wir uns gleich neben der Tür furchtsam zusammenscharten. Wieder war es Irene, die sich als Erste bewegte, und wir stellten uns halbmondförmig vor der Nonne auf, unsere Sandalen seufzten auf dem Teppich in der Mitte des Bodens, dessen Flor so tief war wie unser Atem. Unsere Direktorin musterte uns kritisch. »Wie ich sehe, seid ihr alle da. Gut.« Sie faltete die Hände auf dem großen Mahagonischreibtisch, dessen Platte längst zur Maserung geschnitten war, sodass sie im warmen Licht einer verzierten Stehlampe hinter der Schwester aussah wie ein breiter, wirbelnder Wassergraben. »Was ich euch zu sagen habe«, fuhr die Schwester mit genug Unbehagen fort, dass sie uns zeitweise nicht ansehen konnte. »Der Grund, warum ich euch hergerufen habe, ist überhaupt nicht angenehm.« Sie hielt inne, suchte nach Worten. Als sie sie fand, lehnte sie sich auf ihrem Stuhl zurück und ließ eine Hand ausgestreckt auf dem Schreibtisch liegen. »Und auch nicht christlich. Es passieren jedoch viele Dinge, die nicht christlich sind, und wir sind gezwungen, uns damit zu beschäftigen.« Die Schwester nahm ihre Lesebrille, die auf einem Blatt Papier lag. Sie setzte sie auf und sah uns wieder aufmerksam an. »Infolgedessen erhalten wir Direktiven wie diese und müssen sie umsetzen.« Sie nahm das Blatt Papier, auf dem ihre Brille gelegen hatte. »Ich wollte nicht, dass ihr es selbst lest.« Sie hielt das Blatt an einer Ecke und wedelte verächtlich damit herum. »Es ist eine Anweisung vom Erziehungsministerium.« Wieder hielt Schwester Emmanuel inne, denn erneut fehlten ihr die Worte. »Und wir konnten ihr nicht helfen, da wir unsere Köpfe unbequem gesenkt hielten und die Stirn runzelten und unsere Augenhöhlen schmerzten von dem Versuch, unsere Augen unter unsere Brauen zu drehen. Denn jede von uns hatte schon als Kleinkind gelernt, Respekt zu zeigen. Aber seither hatten wir alle herausgefunden, dass Weiße von uns erwarteten, ihnen direkt in die Augen zu schauen, wenn sie mit uns sprachen. Da sie aufgrund ihrer Erziehung ebenfalls gezwungen war, uns für eine beträchtliche Zeitspanne anzusehen, es aber nicht wirklich wollte, suchte die Schwester nach einem Ausweg. Sie fand ihn in ihrem etwas sadistischen Humor. »Macht euch keine Sorgen«, versicherte sie uns mit einem rätselhaften Lächeln. »Niemand wird gevierteilt.« Anastasia, Irene und alle anderen Mädchen verlagerten vor Schreck das Gewicht auf den anderen Fuß. Ich war die Einzige, die sich nicht regte. Menschen vierteilen? Ich verstand es nicht. Ich wusste nicht, wovon die Schwester sprach. »Es gibt«, informierte uns die Schwester, »Quoten. Ja. Leider hat die Regierung Quoten für Schüler eingeführt.« Ihre Stimme erhöhte die Lautstärke vor Empörung um ein Drittel. »Das wissen wir. Ja, wir haben von diesen Quoten gewusst, bevor eins von euch Mädchen, die ihr heute hier seid, in Sacred Heart aufgenommen wurde. Die Quoten sind Teil der Vorschriften, die die Zulassung afrikanischer Schüler regeln, damit wir multiethnisch sind. Wir haben die Quoten immer großzügig ausgelegt. Und in der Vergangenheit hatten wir keine Probleme. Jetzt jedoch, da die Sicherheitslage sich immer weiter verschlechtert, bittet das Ministerium, multiethnische Institutionen wie unsere besonders wachsam zu sein.« Sie musterte uns ruhig. Ich schlang einen Fuß um den Knöchel des anderen Beins. Ich war sicher, dass die Direktorin mich ansah. Oh, verdammt sollte sie sein, meine kleine Schwester. Was würde mit mir passieren, wenn sie es herausfänden? Was würden uns die Sicherheitskräfte antun? Wie konnte ich hoffen, eine einbeinige Schwester in meinem Dorf wegzuerklären? Woher hatte sie ihre Verletzung und wer hatte ihr geholfen? Die ganze Familie würde dafür bezahlen. Und das, nachdem Baba Mukuru bereits von den Freiheitskämpfern verprügelt worden war. Zurück, fort über die Berge nach Mosambik. Ich hoffte, dass Netzai wieder dort war. »Ihr müsst euch keine Sorgen machen«, versicherte uns die Schwester. »Wir haben die Quoten immer großzügig ausgelegt. Infolgedessen haben wir sie immer überschritten. Wir werden diese Entscheidung jetzt nicht revidieren, keine Sorge. Wir werden niemanden wegschicken, um die Auflagen zu erfüllen. Jede von euch ist absolut sicher, wie auch immer die Prozentzahlen aussehen.« Schwester Emmanuel zog einen Mundwinkel nach unten, dann nach oben und ihre Augen funkelten mit kaltem Humor. »Was für Memoranda sie uns auch immer schicken, wir werden niemanden vierteilen oder in Teile hacken. Um euch davon in Kenntnis zu setzen, habe ich euch gerufen.« Es war ein Witz und wir kicherten. Ntombi hob die Hand vor den Mund, doch Patience stieß sie an. Wir alle, auch Irene, kicherten öffentlich. »Ich bin froh, dass ihr jetzt keine Angst mehr haben müsst«, fuhr die Direktorin fort. »Ich verstehe, was ihr in diesen schweren Zeiten durchmachen müsst. Aber ihr müsst verstehen, dass es schwere Zeiten für alle sind.« Die Direktorin schaute uns noch aufmerksamer an als zuvor. »Deswegen halten wir es auch in diesen sich wandelnden Zeiten für realistisch, weiterhin ein paar unserer alten Regeln aufrechtzuerhalten, die den Anschein vermitteln könnten, dass wir nicht mit der Zeit gehen.« »Ja«, informierte uns die Schwester. »Ich hätte nicht mit euch über dieses Memorandum gesprochen, wenn ich nicht von beträchtlicher Unzufriedenheit in eurem Wohnheim gehört hätte. Ich wollte euch versichern, dass wir voll hinter euch stehen. Alle möglichen unangenehmen Umstände könnten aus der gegenwärtigen Situation entstehen, und davor wollen wir euch beschützen. Wir wollen nicht, dass rhodesische Farmer kommen und euch beleidigen, weil ihr die Toiletten ihrer Töchter benutzt habt.« Wir murmelten Zustimmung, traten von einem Bein aufs andere. »Hat jemand von euch was dazu zu sagen?« Niemand hatte. Die Schwester schien erfreut, dass die hässliche Angelegenheit erledigt war. »Danke, Mädchen!« Damit entließ sie uns. Aber wie wütend ich auf die Schwester war, weil sie so mit uns gesprochen, Witze über unser Fleisch gemacht und uns zu verstehen gegeben hatte, dass manche Leute glaubten, man könnte es zerteilen. Andernfalls war es nur ein Klumpen. Dein Fleisch. Zerteilt oder zusammengeballt. Um es noch schlimmer zu machen, fragte sie uns nicht nach unserer Meinung zum Thema, nachdem sie die Audienz formell beendet hatte. Nicht, dass wir etwas gesagt hätten. Oder vielleicht nur Irene. Hätte uns die Schwester genügend Raum für eine Reaktion gegeben, hätte die Erstklässlerin vielleicht etwas gesagt, während wir Älteren kleinlaut den Kopf hängen ließen. Bei diesen Gedanken wurde ich eigensinnig, als die anderen hinausgingen. »Ihr könnt gehen. Alle«, sagte die Schwester, während ich dastand. Ntombi stieß mich an, damit auch ich mich in Bewegung setzte. Ich rührte mich nicht. Es musste getan werden. Aber was konnte ich sagen, um meiner Ansicht Ausdruck zu verleihen, das nicht zugleich jemanden verärgerte? Es war völlig unmöglich. Ich sackte zusammen. Ich beschloss, dass es stattdessen besser war, der Schwester meine gute Erziehung zu zeigen und zu beweisen, dass ich gelassen und gefasst bleiben würde, was auch immer passierte. »Danke, Schwester. Gute Nacht, Schwester«, sagte ich höflich. Die Nonne sah mich nachdenklich an. Ihre Augen blitzten wieder amüsiert, als ich meinen Mitbewohnerinnen folgte. Ntombi fuhr mit der Hand über das schwarze Eisengeländer auf der Seite des Flurs, als wir still in unser Zimmer gingen. Hinter der Ecke stießen wir auf die Juniorinnen, die Milch und Kekse aßen. An diesem Abend gab es Mary Biscuits und Butter Shortbread, beides trocken, während ich Vanillecreme und Schokokekse bevorzugte. Anastasia tat so, als würde sie überhaupt keine Kekse mögen und drängte ihren Frauenkörper an den 13- und 14-Jährigen vorbei. Ben Hilda, die fast so alt war wie Sissy Anna, folgte ihr. Wir anderen stellten uns an für einen Bissen vor dem Zubettgehen. »Halt! Nicht für euch!« Miss Plato stürmte herbei. »Au!« keuchte Patience. Und dann wurde ihr Gesicht ausdruckslos. »Ta-a!« brannte ein Schlag auf dem Handgelenk der Drittklässlerin. In diesen Zeiten brauchte man einen Augenblick, um zu begreifen, dass es Patience Handgelenk war, das brannte. »Schämst du dich nicht?« rief Miss Plato empört. »Du solltest dich schämen!« Damit meinte sie, dass Patience sich nicht empören, sondern schämen sollte. »Du gehst in eine höhere Klasse, nimmst aber das Essen, das ich für die Jüngeren hingestellt habe.« »Geh hinauf in den St. Agatha-Flur«, rieten Tombi unserer Drittklässlerin. »Ja«, pflichtete ihr Miss Plato bei. »Deine Klasse ist im Mittelschulflur. Dort kriegst du deine Kekse. Aber beeil dich, weil bald die Lichter ausgeschaltet werden.« »Nimm meinen.« Tracy stand an dem Tisch hinter uns. Sie hielt Patience einen Keks hin, die erst auf den Keks und dann zu Tracy blickte, als wären beide schmutzig. Tracy wurde rot und hielt ihr den Keks immer noch hin, als unsere Mittelschülerin sich umdrehte, die Hüften schwang, fascher, fascher wie eine stattliche Frau und den Korridor entlang ging. Ich war unglücklich für Tracy, die ihr Bestes gab, um das Richtige zu tun und deren Angebot zurückgewiesen worden war. Jedenfalls hielt meine Klassenkameradin noch immer die Süßigkeit. Ich langte hin, nahm sie ihr ab und steckte sie mir in den Mund. Meine Mitschülerin sah mir zu, während ich den Keks zu trockenen Flocken zerkaute, die in meinem Mund rau wie Sand waren und nicht geschluckt werden wollten. Etwas, das sie an mir beobachtete, stieß sie ab. Als ich es bemerkte, hatte ich das große Bedürfnis, sie dazu zu bringen, mich zu mögen und ihr begreiflich zu machen, dass ich getan hatte, was ich getan hatte, weil ich es gut mit ihr meinte. Deswegen lächelte ich. Einen langen Augenblick veränderte sich Tracys Miene nicht. Doch letztlich schüttelte sie zu meiner Befriedigung den Kopf, wie jemand, der ein lange geliebtes Objekt aufgibt, und grinste. »Nacht, Tambu!« Danach stolzierte ich den Flur entlang. Ntombi hinter mir. Erst an der Tür zu unserem Zimmer drängte sich Ntombi an mir vorbei und explodierte. »Wasikana! Mädchen, kaum zu glauben! Ich kann es nicht glauben, aber ja, sie war es. Es war Tambu Tsai. Sie hat den Keks genommen.« Oh, ein Tombi holte einen Keks aus ihrer Uniformtasche und hielt ihn Patience hin. Unsere Mitbewohnerin saß auf ihrem Bett und hatte bereits ein langes Baumwollnachthemd angezogen. Sie umfasste ihr Handgelenk. Oh, Sissy Peschi, war es so schlimm? Tut es weh? Ein Tombi, die Patience entsetzt ansah, fragte uns alle. Sie hatte Tränen in den Augen. Dürfen Sie das tun? Dürfen Sie uns wirklich schlagen? Mein Gott, Tambu, sagte Anastasia verärgert. Warum musstest du das tun? Mann, wirklich, nimm den Keks. Sie hat ihn gegessen, riefen Tombi verzweifelt. Pff, das war Patience, die Luft zwischen den Zähnen einzog. Sie nahm einen kleinen, stahlgefassten Spiegel von ihrem Stuhl und begann an ihrer Akne herumzudrücken. Ein Tropfen gelber Eiter trat aus. Anastasia drückte sadistisch auf eine Zahnpastatube. »Scheiße«, sagte sie. »Jetzt habe ich zu viel. Will jemand ein bisschen was?« Benhilda nahm ein Schulheft vom Stuhl neben ihrem Bett und blätterte in ihren Geometriegleichungen. »Habt ihr mich gehört?« fragte Ntombi ungläubig. »Wollt ihr alle nicht hören, was ich über Sissy Peschis Keks gesagt habe?« »Wir haben dich gehört.« Anastasia nickte, putzte sich die Zähne, Schaum vorm Mund. »Warum tut ihr dann nichts?« Wie aufgebracht Ntombi war. »Ich habe euch doch gesagt, dass Tambuzai den Keks gegessen hat, den Patience wollte.« »Wir tun«, entgegnete Anastasia gelassen, »was am besten ist. Wir halten den Mund.« »Oder konzentrieren uns auf die wirklich wichtigen Probleme«, sagte Irene auf ihrem Bett. »Komm runter, Ntombi. Wir sollten uns auf das konzentrieren, weswegen wir hier sind. Du weißt schon, Pi mal R im Quadrat und all die anderen Quadrate, wie das über der Hypotenuse.« Irene kicherte und sah mich an. »Ich meine nicht das Quadrat über einem Keks.« Sofort stieg mir Blut in den Kopf. Wer glaubte, die kleine Irene zu sein, dass sie mich lächerlich machen könnte? Ich war älter als sie und würde bald auf der Ehrenliste nicht irgendeiner Schule stehen, sondern auf der eines Colleges für Europäerinnen.